SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Dorf am Draht. Wie verändert Digitalisierung das Landleben? In Deutschland gibt es mehr Dörfer als Städte. Eine Tatsache, die oft aus dem Blickfeld gerät, wenn es um tolle neue Konzepte für Städte geht, Smart Cities, bei denen neue Technologien noch viel mehr eingesetzt werden sollen. Doch rund 70% der Bevölkerung lebt auf dem Land. Welche Konzepte gibt es für kleine Ortschaften? Digitale Dörfer heißt eines, das das Fraunhofer Institut für experimentelles Software Engineering in Kaiserslautern entwickelt hat. Die Idee dahinter: Dinge, die schon immer auf dem Land wichtig waren, wie Nachbarschaftshilfe, ehrenamtliches Engagement, Vereinsleben und Versorgung und die durch den hohen Altersdurchschnitt der Bevölkerung immer schwieriger zu organisieren werden, digital zu unterstützen. Und die Corona-Pandemie mit ihrer Kontaktsperre zeigt ja auch, dass es vielerorts ohne Nachbarschaftshilfe gar nicht mehr geht. Kann eine App den Dorfalltag erleichtern, nicht nur in Krisenzeiten? Und was kann intelligente Technologie für die Zukunft des ländlichen Raums leisten? Fragen, die ich mit meinen Gästen in den kommenden 45 Minuten diskutieren möchte, mit Steffen Hess, Projektleiter Digitale Dörfer am Fraunhofer Institut für experimentelles Software Engineering in Kaiserslautern, Dr. Ariane Sept, Stadt- und Regionalplanerin am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner bei Berlin und Sarah Brühl, Projektleiterin Digitale Dörfer der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebartshain. Am Mikrofon Marie-Christine Werner. Frau Brühl, Sie arbeiten in der Verbandsgemeinde Betzdorf im Kreis Altenkirchen im Westerwald, einer Verbandsgemeinde mit rund 26.000 Einwohnern und 17 Ortsgemeinden. Wie hat sich denn das Kontaktverbot durch die Corona-Pandemie bei Ihnen in der Gemeinde ausgewirkt?
Es ist schon merklich daran, dass man sieht, dass nicht mehr so viele Leute unterwegs sind. Also auf den Straßen ist nicht mehr so viel los. Es ist alles noch ein bisschen einsamer. Man merkt natürlich, dass vieles wegfällt. Also die Fahrten des öffentlichen Nahverkehrs zum Beispiel oder auch sonstiges Leben ist überall sichtbar, dass dort einfach wirklich viel, viel weniger ist. Also das hat schon richtig eingeschlagen bei uns, definitiv.
Nun ist die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebartshain eine relativ große Einheit, wo ja innerhalb der Verbandsgemeinde alles, was zur Versorgung notwendig da ist. Rheinland-Pfalz hat ja die meisten Kleinstgemeinden in Deutschland. Sie, Herr Hess, stehen auch mit kleineren Dörfern im Kontakt. Welche Beobachtungen machen Sie bei denen?
Ja, also auch in kleineren Gemeinden ist das, was wir so rückgemeldet kriegen, der Fall, dass natürlich das Leben so ein bisschen einschränkt. Vielerorts entdecken die Menschen das Fahrradfahren wieder für sich und das Wandern, was ja auch irgendwie was Schönes ist, wenn man so will. Also das kann ich auch aus meinem Dorf bestätigen, da wir direkt an so einem regionalen Radweg wohnen. Darüber hinaus hören wir halt sehr stark von Kommunen, dass die Nachfrage nach digitalen Lösungen natürlich durchaus ein Stück weit zunimmt. Beziehungsweise hören wir positiv von Kommunen, die sich schon vor der Pandemie sozusagen auf diesen Weg gemacht haben, dass sie jetzt eben davon sehr stark profitieren können.
Bevor wir da nochmal natürlich im Detail eingehen, der Alltag ist für alle Menschen in Deutschland schwieriger seit 7 Wochen, seit dem Kontaktverbot. Frau Sept, welche Unterschiede sehen Sie zwischen Stadt und Dorf in den Auswirkungen durch Corona?
Das ist tatsächlich eine gute Frage und ich bin mir gar nicht so sicher, ob man, wenn man es aufwiegen würde, nicht quasi auf ein Nullsummenspiel hinausgehen würde. Ich beobachte zum einen in meinem ganz persönlichen Alltag in Berlin, dass ich übertreibe, jeder, der konnte, aufs Dorf geflohen ist. Das finde ich extrem interessant, dass einige gesagt haben, ui, ich habe 2 Kinder, wohne in einer zu kleinen Wohnung, wir mieten uns jetzt ein Haus auf dem Land in der Uckermark, in der Prignitz oder sonst wo. Da fällt uns das einfacher, irgendwie gemeinsam die Zeit zu verbringen. Andererseits bekomme ich aus den Dörfern, die wir derzeit beobachten in unserem aktuellen Forschungsprojekt, sehr viel zurückgemeldet, dass die Leute sehr froh sind, auf dem Land zu leben, weil sie eben das Gefühl haben, dass es sich leichter aushalten lässt. So wurde es mir beschrieben, einfach weil man mehr Platz zur Verfügung hat. Man hat meistens einen eigenen Garten, den man in der Stadt natürlich nicht hat und so weiter. Andererseits ist es natürlich in größeren Städten, was die Versorgung angeht, in dem Sinne der Alltag etwas leichter zu organisieren, als dass der nächste Lebensmittelladen im Normalfall einfach näher dran ist und es etwas einfacher ist, Alltagsgeschäfte zu erledigen.
So ein Für und Wider.
Genau, so ein Für und Wider. Wie meistens im Leben.
Bevor wir näher darauf eingehen, wollen wir das Projekt Digitale Dörfer des Fraunhofer-Instituts in Kaiserslautern und des Innenministeriums von Rheinland-Pfalz genau funktioniert. Die Frage an Sarah Brühl. Ihre Gemeinde nutzt ja diese App Dorffunk, die Teil des Projekts Digitale Dörfer ist. Was war Ihre letzte Aktion auf dieser App?
Die letzte Aktion war eigentlich heute noch, dass ich nochmal geguckt habe, ob wir Anfragen haben, die an uns, an die Verwaltung gehen. Beziehungsweise ich habe heute noch in einem Kanal was bearbeitet. Wir haben einen Kanal, der heißt Sag's uns Kanal. Der geht direkt an uns als Verwaltung, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen mit uns teilen können. Und da habe ich heute einen Fall noch abschließen können und habe da die Rückmeldung direkt an den Bürger innerhalb des Dorffunkes gegeben.
Okay. Was bringt Ihnen diese App in Zeiten von Corona? Was können Sie darüber regeln?
Wir sind wirklich sehr glücklich darüber, dass wir diese App haben. Also wir haben die ja schon länger im Einsatz, schon seit 2 Jahren. Aber jetzt in Zeiten von Corona hat sie so richtig, wenn ich das jetzt mal platt sagen darf, reingehauen. Wir haben ganz viele Leute, die wir dadurch oder durch diese Dorffunk-App unterstützen können. Also es ist ein Kommunikationsmittel, wo wir Menschen zusammenbringen können, die einmal Hilfe suchen, aber auch ganz, ganz viele Leute, die Hilfe anbieten. Also wir waren auch überrascht darüber, wie viele Leute den Dorffunk jetzt auch nutzen, um ihre Hilfe anzubieten. Also Leute, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. Wir kennen ja meistens so unsere Pappenheimer oder Leute, die unterwegs sind, aber wir haben sehr viele Leute, Privatpersonen, die sich dort über den Dorffunk gemeldet haben und ganz unvermittelt ihre Hilfe angeboten haben. Und das ist wirklich ganz toll zu sehen, wie dort sich die Leute unterstützen. Ne? Also wirklich diese gelebte Nachbarschaftshilfe. Das ist halt einfach ein tolles Tool, das wir da anbieten können. Es funktioniert wirklich richtig gut.
Sie nutzen die App ja auch, um Mitteilungen, Corona-Maßnahmen, wie etwa die Schulschließung oder die Schließung der Sportstätten. Das haben Sie alles auch über diese App gemacht. Macht die Bewältigung des Corona-Alltags durch die App, ist die Bewältigung leichter oder hätten Sie das auch anders hinbekommen?
Nein, es macht es vieles leichter. Das ist unmittelbarer. Ne? Also diese App haben die Leute auf dem Handy und sie bekommen sozusagen die Nachricht direkt in die Hosentasche. Ne? Also wenn irgendwas neu passiert, ist es einfach viel, viel schneller, als wenn ich das jetzt vielleicht auf der Verbandsgemeinde Homepage poste oder vielleicht auch in anderen Social-Media-Kanälen. Aber der Dorffunk ist da sehr, sehr unmittelbar und sehr, sehr schnell bei den Menschen. Deshalb war das für uns wirklich super, weil wir es mehr oder weniger in Echtzeit, in Anführungszeichen, diese Informationen an die Bürger geben konnten.
Wie nehmen Sie diejenigen mit, die nicht digital vernetzt sind? Sie brauchen wahrscheinlich trotzdem mehrere Informationswege, oder?
Ja, absolut. Wir sehen uns auch hier als Knotenpunkt, wo wir versuchen, verschiedene Aktionen, die es ja auch schon gibt. Es gibt ja auch viele Nachbarschaftshilfe, auch gerade innerhalb der Dörfer über zum Beispiel die Kirmesjugend oder auch andere Vereine, die das selber organisieren oder auch rund um die Bürgermeister, um die Räte und so weiter. Und wir versuchen hier einfach innerhalb der Verwaltung eine Schnittstelle zu bieten, wenn Anfragen kommen, Hilfegesuche kommen, die dann wiederum zurückzugeben an diejenigen, die Hilfe anbieten auch. Wir haben es auch so gemacht, dass Sie haben es angesprochen, dass ja einige auch vielleicht nicht auf dem digitalen Weg unterwegs sind und deswegen haben wir uns entschlossen, auch eine Hotline einzurichten, die wir auch hier vom Team betreuen. Das heißt, man kann anrufen und kann sein Hilfegesuch durchgeben und wir vermitteln das dann wiederum an diejenigen, die ihre Hilfe im Dorffunk anbieten. Weil momentan ist es tatsächlich auch immer noch so, auch in der 7. Woche, dass wir viel mehr Menschen haben, die Hilfe anbieten, als die Hilfe suchen, was ja auch gut ist. Und so vermitteln wir sozusagen die vom Telefon mit denjenigen, die im Dorffunk unterwegs sind.
Wenn jetzt jemand beim Telefon anrufen würde, kann mir jemand einkaufen. Wie geht's dann weiter?
Genau. Das ist so was ganz Klassisches eigentlich, dass die Menschen Einkaufshilfe brauchen, gerade auch die älteren Menschen, weil sie ja auch zur Risikogruppe gehören und dann auch nicht raus sollen. Wir geben das tatsächlich, es gibt den Kanal Suche innerhalb des Dorffunkes. Dort geben wir dann dieses Gesuch ein, natürlich anonym, dass wir sagen, eine Dame aus Betzdorf braucht Hilfe beim Einkaufen. Wer kann das übernehmen? Und dann melden sich rucki-zucki eigentlich Menschen tatsächlich, die sagen, die machen das. Dann gibt es die Option innerhalb des Dorffunkes, dass man eine Privatnachricht schreiben kann. Also ich kann direkt mit demjenigen chatten, der seine Hilfe angeboten hat und demjenigen gebe ich dann die weiteren Details durch. Und der Ehrenamtliche verbindet sich dann direkt mit demjenigen, der die Hilfe braucht. Und das Schöne ist tatsächlich, dass mittlerweile dadurch solche Tandems entstanden sind. Also dass Leute sich jetzt sozusagen dann auch aus dem Digitalen analog vernetzt haben, dass die gar nicht mehr anrufen hier, wenn sie das nächste Mal Einkaufshilfe brauchen, sondern dass sie sich dann direkt schon mit demjenigen, der letzte Mal ihnen geholfen hat, vernetzen und dadurch wirklich Menschen zusammengekommen sind, die noch nie was miteinander zu tun hatten und jetzt sich unterstützen. Also das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen.
Jetzt haben wir schon ein bisschen was darüber gehört, wie diese App Dorffunk funktioniert. Herr Hess, Sie haben die App entwickelt beim Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern als digitalen Marktplatz. Wo ist der Unterschied zu digitalen Foren und sozialen Netzwerken, die es ja schon gibt, wo man sich als Gruppe zusammenschließen kann, jetzt wie WhatsApp und andere?
Ja, es ist eine sehr berechtigte Frage. Aus unserer Sicht ist Dorffunk ein Werkzeug, wo insbesondere das Dorf als Einheit abgebildet ist, was wir so in anderen sozialen Netzwerken sehr selten in dieser Form sehen. Ja, ein Stück weit ein besonderer Punkt ist eben, dass die Gemeinde bzw. die Gemeindeverwaltung auch ein aktiver Spieler innerhalb des Dorffunkes sein kann bzw. sein sollte, je nachdem, wie man das sieht. Das war so ein Stück weit der Hintergrund, weswegen es Dorffunk gibt. Vor diesem Hinblick muss man aber auch fairerweise sagen, dass man grundsätzlich die Bedürfnisse, die man mit Dorffunk erfüllt, auch mit existierenden anderen Werkzeugen erfüllen könnte. Und das ist aus meiner Sicht auch gar nicht schlimm, dass man potenziell sich als Dorf in, keine Ahnung, verschiedenen WhatsApp-Gruppen super organisiert. Wenn das sowohl für die Gemeinde als auch für die Bürger die Lösung ist, die man gerne hätte, ist das auch vollkommen legitim. Also wir versuchen da gar nichts zu sagen, dass wir jetzt das einzige Werkzeug haben, mit dem man grundsätzlich Bedürfnisse der Kommunikation auf dem Dorf erfüllen kann. Was halt ganz klarer Unterschied ist, ist, dass wir aktuell Werbung nicht erlauben und sofern uns das bekannt wird, dann die Beiträge auch entfernen. Das ist ja ein signifikanter Unterschied zu anderen Lösungen, die sich in der Regel entweder über Werbung oder über den Verkauf von Daten am Ende des Tages finanzieren. Das sind zwei Modelle, die bei uns grundsätzlich ausgeschlossen
sind. Wie ist es bei Ihnen mit der Datensicherheit?
Ja, also wenn man jetzt rein die Datensicherheit als Thema betrachtet, muss man grundsätzlich zugeben, dass existierende Lösungen, vor allem auch von US-Anbietern, grundsätzlich eine Datensicherheit versprechen, unter der Bedingung, dass man dem Unternehmen Vertrauen schenkt, was das herstellt. Das heißt, jetzt rein fachlich gesehen, bieten solche Lösungen eine durchaus gute Sicherheit, wie gesagt, unter dieser Annahme. Und ja, aus unserer Sicht ist es eben so, dass wir, was jetzt den reinen Sicherheitsaspekt angeht, gegebenenfalls hier gar nicht unbedingt besser sind als jetzt eine Lösung wie WhatsApp. Und das ist auch vollkommen legitim aus unserer Sicht, weil wir ganz andere Ressourcen haben. Wir allerdings einen ganz anderen Vertrauensaspekt als Unternehmen auch haben, mit diesen Daten sorgsam umzugehen, die natürlich auch entsprechend nach Stand der Wissenschaft und Praxis zu sichern, aber dann auch nicht sozusagen an Dritte weiterzugeben oder ein Geschäftsmodell damit am Ende des Tages zu verwirklichen.
Mhm. Ariane Sept, Sie beobachten für das Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung ja bundesweit die digitale Entwicklung auf dem Land. Wie weit verbreitet sind solche digitalen Dorfplätze?
Die verbreiten sich tatsächlich immer mehr. Und das erzählen uns auch Menschen aus den Dörfern, die genau die digitalen Dörfer vom Fraunhofer nutzen, erzählen uns auch zunehmend, dass sie Anfragen wiederum aus anderen Dörfern bekommen. Natürlich, selbstverständlich gibt es eine gewisse Konzentration in Rheinland-Pfalz. Da kommt es ja her, da wurde es ja auch von Anfang an als Modellprojekt gefördert, wenn ich das richtig weiß. Steffen Hess korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, bitte.
Alles richtig.
Aber auch in Nordrhein-Westfalen und anderswo. Wir haben aber natürlich, wenn wir über generelle Aspekte von Digitalisierung in ländlichen Räumen reden, es nicht nur mit solchen Apps zu tun, sondern wir fassen bei uns am IRS, das ist die Kurzform, diesen Begriff auch weiter und schauen uns auch Dinge an, wie beispielsweise Dorf-Carsharing, was über bestimmte Apps dann wiederum gemeinschaftlich verwaltet wird, oder ländliches Coworking, wo es dann oft auch junge, kreative, alternativ leben wollende Menschen gibt, die einfach sämtliche verfügbaren Tools, die es gibt, nutzen. Je nach Bedarf wird dieses oder jenes dann genutzt. Also das ist nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Aber selbstverständlich würde ich sagen, inzwischen ist auf dem Land, wenn ich das so pauschal mir erlauben darf zu sagen, die Nutzung von digitalen Techniken sehr weit verbreitet. Ich habe konkret eine Fallstudie auch in Rheinland-Pfalz, ein Dorf, was ebenfalls die digitalen Dörfer nutzt. Und ich erfahre dort auch immer wieder, dass ganz unterschiedliche Kanäle parallel genutzt werden. Also da gibt es selbstverständlich die WhatsApp-Gruppen der Vereine und dann gibt es Telefonketten und so weiter und so fort. Und das existiert irgendwie so parallel. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass sich so verschiedene Kommunikationskanäle eigentlich parallel etablieren und die Leute mir auch ganz klar sagen, ja, wir telefonieren eigentlich nicht weniger. Vielleicht telefonieren wir sogar mehr, weil wir vorsichtshalber dann doch nochmal irgendwie diesen und jenen anrufen, um nachzufragen, ob er denn in der App auch tatsächlich gelesen hätte, das. So. Mhm.
Also die Dörfer stellen sich so ein bisschen das, was für sie wichtig und gut ist für den Alltag, zusammen, ihr Programm. Wie viele Menschen in einem Dorf, aktive Menschen, braucht es denn, damit sowas funktioniert?
Ich weiß gar nicht, ob man das in Zahlen ausdrücken kann. Was ich aus mehreren Dörfern jetzt schon gehört habe, ist, dass es auf jeden Fall tatsächlich so ist, dass ungefähr die Hälfte, in einem Fall der Haushalt, in einem Fall tatsächlich der Einwohner, irgendwie aktiv dabei sind. Es ist ja auch immer ein Unterschied, rede ich über passive oder rede ich über aktive Nutzung. Ne? Also es ist ja schön, wenn alle irgendwie informiert werden wollen, aber es muss natürlich auch Personen geben, die informieren. Und das sind ganz oft dann auch Menschen, die sich auch in anderen Zusammenhängen viel engagieren, weil sie besonders aktiv in der Vereinsarbeit sind, weil sie im Gemeinderat sind oder was auch immer. Und da ist es offenbar, so weiß ich es jedenfalls von einem Beispiel, auch schon fast ausreichend, wenn es so 10 Personen sind, gibt, die regelmäßig einfach dieses und jenes Informationen, sei es, was weiß ich, die Ergebnisse der letzten Fußballspiele, dann eben die Information von der Verwaltung, die auch überall ganz wichtig ist, die da sozusagen so eine stabile Kommunikationsbasis irgendwie liefern.
Das ist auch was wir ganz stark rückgemeldet kriegen. Also es gibt unfassbar viele Menschen, die uns dankbar schreiben, dass es diesen Dorffunk beispielsweise gibt, damit sie überhaupt mitkriegen, was passiert. Und es gibt ganz viele Menschen, die uns auf der anderen Seite schreiben, ja, ich würde ja was teilen, aber das interessiert doch keinen. Und interessanterweise schreiben diese Leute, die das sehr gerne auch konsumieren, sowas wie Fußballergebnisse oder sonst was, die schreiben den Leuten nicht mal, hey, danke, toller Beitrag oder schön, dass du mich informierst. Und diese Informationshürde müsste man irgendwie überwinden können, um einerseits die Leute zu ermutigen, was zu schreiben, ja, und andererseits das System am Laufen zu halten. Das ist ganz interessant zu beobachten, diese beiden Feedbacks, die von zwei unterschiedlichen Gruppen kommen, und die man irgendwie nicht zusammenbringt, organisatorisch.
Wir haben es gerade schon angesprochen, viele Bundesländer entdecken jetzt, Sie haben es anfangs gesagt, die digitalen Möglichkeiten. Seit Anfang April verzeichnet das Fraunhofer-Institut bundesweit 17.000 neue Nutzer. Herr Hess, ein großer Erfolg und auch Bestätigung?
Jein, also es ist durchaus ein großer Erfolg, den man auch durchaus verwerten kann. Aus unserer Sicht ist es aber nicht relevant, wie hoch die absolute Nutzerzahl ist, sondern für uns ist relevant, ob ein Dorf damit sinnvoll etwas tun kann. Deswegen sind und waren wir nie darauf aus, möglichst hohe Nutzerzahlen zu erreichen. Das ist sicher auch schön, wenn das passiert, aber es ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sonst würde man andere Mechanismen vielleicht einstreuen, um grundsätzlich die Nutzerzahl zu pushen. Deswegen ist uns eigentlich lieber, es gibt teilweise auch kleinere Dörfer, wie das Frau Sepp angesprochen hat, wo das super gut funktioniert und die Leute einen riesen Mehrwert haben, wie dass wir jetzt dann eine bundesweite, gigantische Nutzerzahl haben, diese sich dann aber über sehr viele Städte und Dörfer verteilt. Und deswegen ist es ein toller Erfolg, aber trotzdem auch zu relativieren am Ende des Tages, würde ich lieber die Dörfer zählen, wo Digitalisierung angekommen ist, wie rein unsere Nutzerzahl.
Sie hören das SWR2-Forum heute mit dem Thema Dorf am Draht. Wie verändert Digitalisierung das Landleben? Mit diesen Gästen Sarah Brühl, Projektleiterin Digitale Dörfer der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebertshain, Dr. Ariane Sept, Stadt- und Regionalplanerin am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung und Steffen Hess, Projektleiter Digitale Dörfer am Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern. Auch Sie verzeichnen Neuanmeldungen, Frau Brühl, für Betzdorf-Gebertshain.
Ja. Was, ja, tatsächlich.
Was war damals, als Ihre Gemeinde, ist ja von Anfang an dabei, der ausschlaggebende Punkt, bei dem Projekt mitzumachen? Braucht es da einen besonders online-affinen Bürgermeister oder wie kam es?
Ich sag mal, so ein Bürgermeister hilft natürlich und den hatten wir zum Glück. Also unser Bürgermeister hat das so ein bisschen auf seine, oder ist so sein Steckenpferd, die Digitalisierung. Also wir haben sehr früh angefangen, uns damit zu beschäftigen in der Verbandsgemeinde. Wir haben damals ein eigenes Breitbandnetz gebaut, also ein kommunales Breitbandnetz, das auch noch ja in Händen unserer Kommune liegt, das Bürgernetz. Deswegen passt das Projekt Digitale Dörfer ganz gut als ein weiteres Modul, das sich ja sehr stark mit den Bürgerinnen und Bürgern auseinandersetzt und deren Bedarfen. Und auf der anderen Seite haben wir dann zum Beispiel den Breitbandausbau, der ja dann die Infrastruktur liefern kann. Aber es muss halt mit Leben gefüllt werden und deswegen ist es sehr schön, dass wir an diesem Projekt seit 2015 auch teilnehmen können.
Wie viele Leute machen denn insgesamt bei Ihnen in der Verbandsgemeinde mit?
Wir sind jetzt ungefähr bei um die 1200. Personen, die angemeldet sind auf der App.
Jetzt haben wir viel über Vorteile solcher digitaler Marktplätze gesprochen. Wo liegen die Grenzen? Also kann die Dorf-App wirklich die Dorfkneipe so komplett ersetzen?
Ich glaube, das ist gar nicht das Ziel und auch gar nicht zielführend, sondern die Dorf-App sollte eher die Leute in die Dorfkneipe bringen.
Ja, aber es gibt ja kaum mehr Dorfkneipen. Und ich muss deswegen ein bisschen lachen, wenn ich jetzt einfach so reinfallen darf, weil mir tatsächlich viele Menschen sagen, in einem der Dörfer, was ich eben beobachtet, ich kann es ja nennen, Dreisbrück in Rheinland-Pfalz, wo mir gesagt wird, na, unser Problem ist, uns fehlen die Kommunikationsorte. Die sind einfach weggefallen. Wir haben die nicht mehr. Es gibt nur noch eine Kneipe. Es ist einfach schwierig, diese Kommunikation, die wir früher hatten, so aufrechtzuerhalten. Und da wird diese App durchaus als ein Weg gesehen, Teile der Informationsfunktion, die auch eine Kneipe hatte, irgendwie zu ersetzen. Das funktioniert natürlich nicht zu 100%. Aber ich finde den Gedanken grundsätzlich schon interessant, dass einfach diese Verknüpfung im Kopf bei den Menschen entsteht. Das kommt ja irgendwo her. Gleichzeitig denke ich, ja, es gibt sicherlich einige Funktionen, die eine App unter Umständen ersetzen kann. Aber am interessantesten finde ich die Frage, was ist mit den Schweigern? Also was auf einer App oder mit digitaler Kommunikation nicht funktioniert ist, ich kann mich nicht durchs Schweigen integrieren. Was ich beim physischen Miteinander, in der physischen Kommunikation aber durchaus machen kann, da muss ich nichts sagen. Ich kann einfach meine Klappe halten, daneben stehen und zuhören und bin trotzdem da und werde auch wahrgenommen. Die Lesenden, die App, die ich vorhin als passive Nutzer bezeichnet habe, die bleiben unsichtbar für die aktiven Nutzerinnen und Nutzer, wie auch für alle anderen. Und ich finde es schon interessant, darüber nachzudenken, was kann tatsächlich im Detail digital ersetzt werden und was kann nicht ersetzt werden.
Jetzt wäre mal die Frage, ob das vielleicht aus sozialer Sicht vielleicht sogar sinnvoll wäre, dass ich sehen kann, wer meinen Beitrag gelesen hat an der Stelle.
Das ist eine interessante Frage und vermutlich hat es Vorteile und Nachteile. Um jetzt bei dem Bild der Kneipe zu bleiben. In die Kneipe gehe ich ja aktiv und entscheide mich, da zu sein und meine physische Präsenz zu zeigen. Ich muss mich aber nicht einmischen. Bei so einer App habe ich natürlich gleichzeitig auch ein bisschen die Möglichkeit, mich zu verstecken. Ne? Also in dem Augenblick, wo ich was lese, würde ich mich ja outen. Dann wissen alle anderen, dass ich es gelesen habe, gegebenenfalls. Das will man dann vielleicht wieder auch nicht, weil so genau soll es dann auch wieder nicht sein. Weil in der Kneipe kann ich zwar physisch präsent sein, alle sehen es mich, aber ich kann weggucken und alle glauben, der hört gerade nicht zu. Also dieses kommunikative Spiel lässt sich ganz schwer in, ich übertreibe mal, 1 und 0 übersetzen, in den blauen Doppelhaken, der dann da eventuell steht oder sowas. Ich weiß es nicht, aber darüber nachdenken sollte man. Finde ich eine gute Frage.
Für uns teilt sich das tatsächlich in zwei Lager auf. Also ich weiß sicher, wir würden sehr viele Nutzer verlieren, wenn wir die Anonymität aufheben oder ja, die Passivität aufheben an der Stelle. Auf der anderen Seite würden wir allerdings genau die Nutzerinnen und Nutzer behalten, die wir eigentlich in der App drin haben wollen. Was wiederum rein aus unserer Sicht natürlich irgendwie ein schöner Effekt wäre. Und dann kann ich aber nicht mehr mit gigantischen Nutzerzahlen am Ende hausieren gehen.
Es ist ja so, dass auch gerade durch die Anonymität im Netz ja Menschen Dinge äußern, die sie in der Kneipe, es gibt auch viele Stammtischparolen, okay, aber die sie natürlich jetzt so in diesem Extremen nicht äußern würden. Ist das ein Problem? Also haben Sie schon Fälle gehabt, Herr Hesse, wo wirklich strafrechtsrelevante Dinge gepostet wurden?
Ich würde sagen, das sind bei uns noch Einzelfälle. Aber wir merken schon auch grundsätzlich den Corona-Effekt im Umgangston. Also wir messen den Umgangston, indem wir analysieren, wie er bei uns ist im Vergleich zu anderen sozialen Netzen. Und der ist deutlich angenehmer bei uns immer gewesen. Die Leute waren viel höflicher, weil wir als Nutzergruppe sehr stark auch sozusagen die sorgende Gemeinschaft hatten, die eine Tendenz zu Ehrenamt haben, eine Tendenz, das Dorf zu verbessern. Durch Corona sozusagen kriegen wir jetzt aber eigentlich einen besseren Spiegel der tatsächlichen Gesellschaft auch in unsere Lösung rein, um das mal so völlig wertneutral jetzt zu formulieren. Was auch dazu führt, dass ja vielleicht Menschen, die gerne denunzieren oder gerne andere beleidigen wollen, durchaus solche Medien in diesen Zeiten dann auch mal für sich entdecken. Das kann man in Einzelfällen schon auch sehen. Und gut, bisher gibt es bei uns nur eine Nutzerin, die es am Ende des Tages zu einer Anzeige geschafft hat, wenn man das so sagen kann, was bei der Gesamtmenge an Nutzern ja verschwindend gering ist. Aber man muss schon auch sagen, dass ein Stück weit die Tendenz in der Gesellschaft verbreitet ist, andere Menschen anzuschwärzen, was ich persönlich sehr schade finde, was allerdings natürlich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, was allerdings auch in sozialen Medien grundsätzlich verstärkt wird. Und dem kann man natürlich signifikant entgegenwirken, wenn man grundsätzlich in der Lage ist, die Anonymität bzw. die Passivität auch aufzuheben. Trotzdem gibt es auch sehr viele Menschen in Deutschland, kann ich sagen, die vermutlich einfach Spaß daran haben, andere anzuschwärzen.
Okay. Kann dann ja auch jemand aus der digitalen Dorfgemeinschaft ausgeschlossen werden?
Ja, wer sich nicht an die Spielregeln hält, der kann auch ausgeschlossen werden. Und das ist ja, deswegen gibt es ja auch sowas wie Nutzungsbedingungen und Spielregeln. Also wer andere beleidigt, wird bei wiederholtem Verstoß auch ausgeschlossen. Ansonsten bei einmaligen Verstößen löschen wir beispielsweise Beiträge, versuchen teilweise auch den Dialog dann auf lokaler Ebene zu machen. Das gelingt auch, weil die Leute kennen sich im Dorf sowieso und wissen natürlich auch, wer dann da schreibt. Und teilweise sind das dann eben auch Personen, die natürlich auch auf der Straße die gleichen Dinge äußern.
Ja, das regelt sich teilweise auch selber tatsächlich. Also wenn da jemand schreibt, das ist genau richtig. Meistens kennt man die Leute dann oder andere Leute kennen die. Also da ist eine gewisse soziale Hürde dann vielleicht. Und da antworten dann auch andere Bürger zum Beispiel drauf und sagen, okay, jetzt fahr mal ein bisschen runter. Und ich glaube, da trauen sich dann viele in so einer kleinen Gemeinschaft eher nicht so richtig zu meckern, wie es jetzt vielleicht bei Facebook ist, wo es ein bisschen globaler ist. Aber hier in dem kleineren, begrenzten regionalen Raum trauen sich die Leute doch eher weniger so richtig loszupoltern.
Da habe ich jetzt mal eine Frage.
Also das möchte ich auch unterstreichen, dass es signifikant geringer ist als im klassischen sozialen Medium, dass es aber in Einzelfällen trotzdem passiert.
Auf jeden Fall, ich meine, es ist ja irgendwo auch der Spiegel der Gesellschaft, ne? Also man bildet da auch ja irgendwo alles ab und man muss es auch zu einem gewissen Anteil aushalten, in Anführungszeichen, was dann da kommt.
Frau Sept.
Genau, ich habe eine Frage, weil ich hatte das bisher auch so verstanden, dass es auch auf Dorfebene so Art Moderatorenfunktionen gibt, die durchaus auch selbstständig dann Dinge löschen können oder teilweise auch sogar freischalten, wenn es dann mit der Webseite gekoppelt ist. Stimmt das eigentlich?
Es stimmt, dass offizielle News und Veranstaltungen, die auch so deklariert sind, beispielsweise wenn es amtliche Meldungen sind, von Frau Brühl freigeschaltet werden. Es ist aber so, dass ein normaler Plausch bzw. die klassische Nutzung des Dorffunkes nur von uns moderiert wird. Das hat dann am Ende auch Gründe, dass jetzt beispielsweise Frau Brühl als Angestellte bei einer Verbandsgemeinde keine Zensur in einem sozialen Netzwerk vornehmen dürfte und vermutlich auch nicht will. Deswegen ja, muss man da die Art des Beitrages grundsätzlich unterscheiden. Und ja, wir sind am Ende dann fachlich auch in der Störerhaftung für solche Dinge und müssen da handeln, wenn uns etwas bekannt wird.
Es ist ja so, dass in manchen Dörfern sich engagierte Bürger zusammengeschlossen haben und einen eigenen Dorfladen auf die Beine gestellt haben. Ist es möglich, dass über das Digitale, dass man jetzt merkt, wie einem die Dorfkneipe fehlt, dass über das Digitale sozusagen der physische Ort vielleicht auch wieder auf die Beine gestellt wird?
Also ich hoffe das, weil was man vielerorts sieht, ist, dass Begegnungsstätten sehr gefragt sind, dass dort, wo in Anführungszeichen Supermärkte oder Dorfläden funktionieren, das eigentlich immer so eher so eine Begegnungsstätte ist, wo es dann auch noch so einen Kaffee gibt und wo ein Stehtisch steht. Und deswegen, ja, hoffe ich das eigentlich als jetzt mehr in meiner Rolle hier als Mensch, der auch auf dem Dorf wohnt, wo es keinen Supermarkt gibt übrigens. Aber wir haben beispielsweise eine Kaffeerösterei hier im Ort, die Poststelle und Dorfladen, und da kann man sitzen normalerweise und einen Kaffee trinken und kriegt Zeitschriften und alles. Das hat sich bei uns so quasi etabliert und viele Menschen gehen dahin, um soziale Kontakte im weitesten Sinne auch zu knüpfen. Ich finde es ganz toll.
Herr Hessini, jetzt nochmal als Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts gefragt, denn das Projekt Digitale Dörfer ist ja ein Forschungsprojekt und wird bestimmt irgendwann aus dem Welpenschutzstadium herauskommen müssen und sich selbst tragen. Wie gut sehen Sie da die Chancen?
Ja, im Prinzip ist es schon passiert durch die Verbreitung der Lösungen über geförderte Projekte hinaus, also im Kontext Rheinland-Pfalz, auf ganz Deutschland. Am Ende des Tages ist es trotzdem schwierig, Lösungen dieser Art dauerhaft zu betreiben, weil am Ende des Tages, wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was sich nicht über den Verkauf von Daten oder Werbung finanziert und das auch so bleiben soll, man irgendeine Art der Finanzierung herstellen muss. Das kann am Ende eine Spende sein oder auch im weitesten Sinne ein Steuergeld, wenn eine Gemeinde oder eine Region einen Beitrag zu den laufenden Kosten liefert. Aber es ist kein Selbstläufer, wie man ja auch durchaus teilweise bei gemeinnützigen Lösungen zur Nachbarschaftshilfe andernorts beobachten kann. Deswegen ist es sicher noch eine Baustelle für die Zukunft, wie man eine Verstetigung erreichen kann, beziehungsweise ob man eine Verstetigung erreichen kann. Und dann als zweite Frage, ob die dann in einem wirtschaftlichen Bereich mit einem wirtschaftlichen Geschäftsmodell ist oder ob es vielleicht sogar eine gute Idee ist, dass solche Lösungen staatlich subventioniert, in Anführungszeichen, zur Verfügung gestellt werden können. Natürlich muss man dann aber klar Verantwortungsbereiche trennen, was Inhalte von solchen Lösungen angeht.
Wir haben es mehrfach gesagt, es gibt einen Enthusiasmus für das Digitale zur Zeit der Corona-Pandemie. Wie langfristig wird diese Entwicklung sein? Wie lange wird das anhalten, Frau Sept?
Sie wissen ja, Prognosen in die Zukunft sind so schlecht wie nur irgendwas.
Blick in die Glaskugel.
Genau. Das ist so die ungefähr hypothetischste Frage, die man sich stellen kann. Was sich eindeutig zeigt, und ich finde fast interessanter, wie wirkt sich es langfristig aufs Digitale aus? Weil das eigentlich fast die interessantere Überlegung ist, meiner Ansicht nach, denn es wird ja seit, ich habe hier gerade ein Buch vor mir liegen, von 1987, wo es darum geht, wie die Telearbeit den Raum verändern wird. Und man 1987 davon ausging, dass es Entleerungstendenzen in den Kernstädten geben könnte und der ländliche Raum eine wesentlich größere Attraktivität bekommt. Ja, 1987, das ist verdammt lange her. Man hat aber einen größeren Anteil von Homeoffice, damals noch Heimarbeit genannt, vorhergesehen. Menschen können sich mit ihren Computern von zu Hause aus irgendwie mit ihrem Arbeitsplatz verbinden und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich etwas, was wir aktuell in diesen Wochen weitaus stärker leben als zuvor. Also nicht vielleicht stärker, aber wo mehr Personen laut dieser aktuellen Mannheimer Studie sind es ungefähr 22-23% der Menschen, die sich aktuell im Homeoffice aufhalten. Und das könnte langfristig eine Veränderung geben. Ob allein die jetzt verstärkte Nutzung von digitalen Tools langfristig zu einer verstärkten Nutzung führt, beziehungsweise diese aufrecht erhält, bleibt offen. Denn es kann natürlich auch genau das Gegenteil passieren. Es kann natürlich auch ein großer Enthusiasmus passieren in dem Augenblick, wo man sich wieder persönlich treffen darf und man nicht mehr auf diese digitalen Kommunikationswege angewiesen ist. Das ist genauso denkbar, meiner Ansicht nach.
Helfen solche digitalen Angebote, die Landflucht zu verhindern, also das Aussterben weiterer Dörfer?
Also ich glaube nicht, dass es hilft, die Landflucht zu verhindern. Denn wenn wir uns anschauen, wer geht, sind das überwiegend junge Menschen, die im ersten Schritt nach der Schule aus Ausbildungsgründen den ländlichen Raum verlassen oder zu einem großen Teil. Die interessantere Frage ist, wer kommt? Und da gibt es natürlich immer zwei Gedanken. Zum einen das große Interesse daran, dass eben diese jungen Menschen nach ihrer Ausbildung oder ihrem Studium oder was auch immer wieder zurückgehen aufs Land. Und zum anderen eine zweite Zielgruppe sind die, ich nenne sie jetzt mal die Älteren, nach Ende des ersten Berufslebens, die nochmal so eine Art, manchmal spricht man auch von zweiter Karriere, die dann oftmals ehrenamtlich stattfindet und so weiter, aufs Land ziehen. Und da kann es schon helfen, wenn zumindest die digitale Ausstattung vorhanden ist und auch eine gewisse Offenheit dafür besteht, denn diejenigen, die jetzt als nächstes oder gerade schon aktuell auch ihr aktives Arbeitsleben beenden, sind natürlich Menschen, die im Verhältnis zu der Generation davor zu einem größeren Teil sehr gut ausgebildet sind, auch in ihrem jetzigen Alltag durchaus an digitale Technik gewohnt sind und so weiter. Und die, das beobachten wir schon, erwarten sich ganz selbstverständlich auch im ländlichen Raum eine gute, schnelle Internetverbindung, ein aktives Nutzen von allen Kommunikationstools und so weiter und so fort. Das heißt aber noch nicht, dass deswegen die Menschen, die zurzeit den ländlichen Raum verlassen, eher bleiben. Das bleibt abzuwarten, kann ich mir kaum vorstellen, weil die Gründe andere sind. Es geht ja niemand, weil er nicht digital versorgt ist.
Wobei die digitale Versorgung, wir haben bisher gesprochen, ohne auf die technischen Gegebenheiten zu sprechen. Und da bescheinigen ja alle Studien immer, dass Deutschland mit dem Digitalausbau im Ländervergleich hinterherhinkt. Inwiefern ist das auf dem Land noch problematisch oder hat da Deutschland aufgeholt?
Es ist natürlich problematisch, keine Frage. Allerdings versuche ich immer so ein bisschen auch da zu einem differenzierten Blick zu mahnen, weil wir natürlich sehr genau gucken müssen, wovon reden wir. Reden wir von kabelgebundenen Breitbandanschlüssen, reden wir von mobilem Internetempfang und so weiter und so fort. Und da sehen wir in Deutschland tatsächlich einen wahnsinnigen Flickenteppich. Es ist unglaublich schwer, die einzelnen Regionen und teilweise sogar die einzelnen Dörfer miteinander zu vergleichen. Wir haben mit einigen Studierenden an der Uni Cottbus uns im letzten Jahr den Breitbandatlas nur für die Lausitz mal sehr genau auf der kleinsten Körnigkeit, die wir finden, angeschaut. Und dort kann man sehr gut sehen, dass es teilweise auf wenigen Kilometern unglaubliche Unterschiede gibt. Aber jetzt ist es ja so, dass durch unterschiedliche Förderprogramme ja auch aktuell zunehmend mehr Landkreise sind oft in der Verantwortung. Im Land Brandenburg ist es so auf jeden Fall durchaus bereit, sondern auch das Geld da ist. Wir sehen nur ein ganz anderes Problem, wovon einige auch überrascht waren, nämlich, dass der Prozess von dem Augenblick, wo das Geld da ist und die Bereitschaft ist da und der Wille ist da und alles, wo man denkt, das bräuchte man eigentlich, ist alles da. Aber was fehlt, ist die Baufirma, die Tiefbaufirma, die nämlich wahnsinnig ausgelastet sind und dann einfach der Baubeginn erst irgendwann passieren kann, weil auch im ländlichen Raum an vielen Stellen es einfach gar nicht genug Firmen gibt, die mit all den Aufträgen hinterherkommen würden. Und da zeigt sich, wie verknüpft auch alles miteinander ist. Also wir können eigentlich kaum über Ausbau von digitalen Strukturen reden, ohne sämtliche anderen Bereiche des Wirtschafts- und Alltagslebens mitzudenken.
Frau Brühl, Sie, Betzdorf hat sich ja unabhängig gemacht, indem es sein eigenes Breitband verlegt hat.
Genau.
Herr Hess, wie sehen Sie das, wenn Sie mit Gemeinden in Kontakt treten, die vielleicht wollen, aber dann doch die technischen Voraussetzungen gar nicht gegeben sind?
Also ich denke auch, dass man das sehr sensibel betrachten muss, dass es auch wichtig ist, dass wir öffentlich diesen Diskurs führen. Ich glaube aber persönlich, dass wir, sagen wir mal, auf einem guten Weg sind in Deutschland, wohl wissend, dass nicht alles perfekt ist. Aber auf Dorfebene gibt es natürlich grundsätzlich ein paar Dinge, die man tun muss, um auch in Anführungszeichen digitales Dorf zu werden. Was ich für die schlechteste Idee halte, ist immer nur zu schreien, dass man nicht machen kann, weil man dies oder das nicht hat. Das erleben wir leider sehr häufig. Auf der anderen Seite sehen wir sehr viele positive Dörfer, die auch mit sehr, sehr begrenzten Mitteln ein tolles, attraktives Angebot für ihre Bürger schaffen. Und daran sollte man sich, glaube ich, ein Beispiel nehmen, weil leider ist es ganz, ganz häufig, dass die, die am lautesten, sage ich mal, nach mehr Internet schreien, überhaupt nicht diesen Bedarf haben. Klar, ein Unternehmen im ländlichen Raum hat diesen Bedarf, aber vielleicht hat der Hans Meier aus dem Dorf, der nur soziale Medien nutzt, vielleicht braucht er nicht unbedingt einen 100 Mbit Anschluss zu Hause. Das muss man dann eben ein bisschen auch relativieren und was nicht heißt, wir müssen da nichts tun, ja, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist keine Entschuldigung, nichts zu tun, dass man aktuell vielleicht keine gute Versorgung hat. Das ist einfach mein Punkt, den ich da machen möchte. Das halte ich auch nach wie vor für eine sehr wichtige Aussage.
Das möchte ich gerne unterstützen. Also man kann nicht sagen, ich fange erst mit Digitalisierung an, wenn ich den Breitband ausgebaut habe. Digitalisierung hat nicht zwingend mit der Infrastruktur zu tun. Es hat fast mehr noch eher mit dem Kopf zu tun und der Einstellung dazu. Und der Bereitschaft, was in dem Bereich zu machen. Und da geht es auch dann vielmehr wieder um die Leute, die anfangen. Und man kann auch mit kleinen Projekten anfangen. Also es wäre sogar eher eine Empfehlung, dass man nicht das große Projekt aufmacht und kein Land sieht und dann sagt, dann warte ich aber jetzt noch, bis dann Breitband kommt und dann können wir aber dann mal loslegen mit dem Riesenprojekt, sondern dass man in kleinen Schritten vorangeht und guckt mit den Mitteln, die man hat oder ja auch mit den Leuten, die man hat vor Ort, schon mal kleine Projekte einfach startet. Und ich würde auch sagen, das kann jedes Dorf schaffen.
Ich würde auch gerne nochmal genau in die Kerbe hauen, weil wir beobachten tatsächlich auch ganz spannende kleine Projekte, wo es teilweise auch genau um eben den Ausgleich einer vermeintlich schlechteren Versorgung geht. Ein Beispiel, was mir wahnsinnig gut gefällt, ist ein kleines Dorf in Brandenburg, wo ein alter Konsum wiederbelebt wurde zu einem Treffpunkt. und die Besitzer dieses Treffpunktes einfach gesagt haben, wir schaffen hier ein WLAN, was auch selbstverständlich genutzt werden kann, wenn der Konsum geschlossen hat. Der hat immer nur mittwochs und sonntags oder so geöffnet. Und das eigentlich Schöne daran ist, dass vor der Tür eine rote Bank steht. Und diese rote Bank als das Homeoffice irgendwie in den örtlichen Sprachgebrauch eingeflossen ist, weil man eben auf dieser roten Bank sitzen kann und sich mit dem Passwort, was außen dran hängt, in das WLAN einloggen kann.
Ja, und da hat man auch wieder den Treffpunkt, ne? Da geht dann auch digital mit analog auch wieder irgendwo zusammen. Also da schließt sich dann der Kreis einfach auch wieder.
Knapp 1900 Dörfer gibt es in Deutschland. Ich wollte Sie zum Abschluss eigentlich fragen, wann wir alle digital vernetzt haben. Jetzt habe ich im Verlauf dieser Sendung gelernt, dass es gar nicht um die Quantität geht, sondern eher um die Qualität. Also frage ich Sie, wo ist noch das Entwicklungspotenzial für die digitalen Dörfer? Damit meine ich nicht nur das Projekt, sondern die digitale Vernetzung überhaupt.
Ich denke, die Digitalisierung sollte in gewisser Weise ein fester Bestandteil der Strategie im ländlichen Raum sein. Mit Digitalisierung meine ich aber explizit nicht nur den Breitbandausbau, sondern auch die Nutzung von digitalen Diensten und sich am Ende des Tages auch in einem kommunalen Budget wiederfinden perspektivisch. Das wäre aus meiner Sicht ein ganz klares Signal, dass dieses Thema relevant ist und das dann auch nach außen getragen wird. Das ist etwas, was wir aktuell noch durchaus noch eher selten sehen und wo wir Verbesserungsbedarf sehen. Und als zweiten Punkt möchte ich trotzdem sagen, dass man mit Bedacht vorgehen sollte und aus gutem Grund sich entweder für oder gegen digitale Dienste entscheiden sollte. Und nicht aus Aktionismus handeln sollte, weil jetzt vielleicht das Nachbardorf irgendwas gemacht hat und dann müssen wir das ja auch machen. Also schaut, wo eure Bedarfe sind, packt es in eine gewisse Strategie und handelt dann auch danach und dann muss auch quasi ein Budget vorhanden sein.
Ich kann es eigentlich unterstützen und das ist auch, was wir zum Beispiel jetzt aus kommunaler Sicht versuchen. Also dass wir auch sagen, wir versuchen hier das Digitale überall mitzudenken, wenn es Sinn macht. Also es muss eine Sinnhaftigkeit für die Bürgerinnen und Bürger einfach da sein und dann einfach versuchen, das in allen Bereichen und mit allen Zielgruppen mitzudenken. Also dass man das auch begleitend immer mitnimmt und anbringt und ja, auch einfach mal auf die Leute hört und auch das stimmt, manche Probleme, die hier ankamen bei uns jetzt im Projektteam, führten dann wieder auf andere Probleme zurück, die man dann aber wiederum analog gelöst hat. Aber es ist wichtig, in eine Kommunikation zu kommen und die Bedarfe wirklich mal herauszuarbeiten. Und auch wir fahren wirklich sehr gut damit, dass wir versuchen, so eine Art, ich sage jetzt mal, digitales Gefühl bei uns zu schaffen. Ne? Also, dass man weiß, wir sind da, wir sind hier ein Ankerpunkt für die Bürgerinnen und Bürger in der Kommune oder in der Verbandsgemeinde, mit denen man so Firlefanz, das war jetzt ein Zitat, Firlefanz anstellen kann, mit denen man zusammenarbeiten kann und sich da auf den Weg macht. Also Ansprechpartner sind auch, finde ich, sehr wichtig in den einzelnen Dörfern, ne? Dass man da wirklich auch feste Ansprechpartner hat oder Menschen hat, die sich darum kümmern möchten.
Dann mache ich daran anschließend noch zwei Punkte auf. Der eine ist, dass ich nochmal betonen möchte, wir hatten es mehrfach so halb angesprochen, man kann digital schwerlich ohne analog denken. Und das muss meiner Ansicht nach auch sehr stark immer mitbedacht werden. Wir brauchen trotz alledem auch die physischen Treffpunkte. Es zeigt sich, dass die digitalen Dorfgemeinschaften dort gut funktionieren, wo auch die analogen Dorfgemeinschaften gut funktionieren. Das heißt, das muss immer zusammenspielen. Und der zweite Punkt, eng daran gekoppelt, ist auch sowas wie Vorbehalte ein Stück weit abbauen. Man kann Vorbehalte abbauen. Es gibt diese große Mehr, naja, aber die Älteren, die nutzen das ja gar nicht. Ja, aber gar nicht unbedingt, weil sie das nicht wollen oder wirklich nicht können, sondern weil einfach da so eine Anfangshemmschwelle ist. Und was wir auch beobachten, sind so ganz niedrigschwellige Hilfs- und Unterstützungsangebote, die ganz positiv aufgenommen werden. Und da sensibel mit umzugehen und nicht sofort zu glauben, na, der will nicht, der kann nicht, na, dann lassen wir den außen vor. Da gibt es, glaube ich, noch wahnsinnig viel Potenzial zukünftig auch.
Sie hörten das SWR2 Forum heute zum Thema Dorf am Draht. Wie verändert Digitalisierung das Landleben? Es diskutierten Dr. Ariane Sept vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung, Sarah Brühl von der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebertshain und Steffen Hess vom Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Mein Name ist Marie-Christine Werner.